HR Info. Himmel und Erde.
Guten Morgen und Ihnen einen schönen Sonntag. Mein Name ist Lothar Bauer-Ochse. Der heutige Sonntag heißt im Kalender der katholischen Kirche der Weiße Sonntag. Der Name leitet sich vermutlich ab von den weißen Taufgewändern in der frühen Christenheit. Auch in den evangelischen Kirchen geht es heute um die Erinnerung an die Taufe und das neue Leben mit Christus. In den katholischen Gemeinden ist der heutige Sonntag der Tag der Erstkommunion. Mädchen und Jungs werden heute zum ersten Mal in der katholischen Messe an der Kommunion am Abendmahl teilnehmen. Aufregend, wie vieles, was wir das erste Mal tun. Und dieser Reiz des Neuen, der ist unser Sonntagsthema heute. Außerdem in Himmel und Erde, dem Magazin zu Glaubens- und Lebensfragen, Schmutzkampagne. Die Frankfurter Islamexpertin Susanne Schröter ist wegen einer Tagung zum islamischen Kopftuch ins Visier von anonymen Kritikern in den sozialen Medien geraten. Mehr Entwicklungshilfe. Miserior-Bischof Burger kritisiert die Bundesregierung. Und Kirche in 3D, ein einzigartiges Digitalisierungsprojekt in der Nürnberger Lorenzkirche. Die Frankfurter Ethnologin und Islamexpertin Susanne Schröter sieht sich seit einigen Tagen einer Kampagne in den sozialen Medien gegenüber. Sie hatte für Anfang Mai eine Tagung geplant über das islamische Kopftuch. Auf Instagram gibt es jetzt einen anonymen Kanal, der vorgeblich gegen antimuslimischen Rassismus protestiert. Gepostet werden Bilder von vermutlich Studierenden, die Zettel hochhalten mit dem Hashtag Schröter raus. Gefordert werden die Absetzung der Professorin und das Verbot der Tagung.
Das anonyme Schreiben ist mit dem offiziellen Logo der Universität versehen. So wird der Eindruck erweckt, als seien es Studierende, die sowohl die Veranstaltung als auch die Professorin angreifen. Schröter, die in ihrer Arbeit gern klare Kante zeigt und offen Position gegen fundamentalistische Strömungen im Islam bezieht, wird eine Nähe zum Rechtspopulismus unterstellt. Die Goethe-Universität wertet die Kampagne auch als Angriff auf die eigenen Grundlagen. In einer Stellungnahme der Uni-Präsidentin Birgitta Wolf heißt es:
Das Präsidium ist keine Diskurspolizei, vielmehr sieht es seine Aufgabe darin, für die Wissenschaftsfreiheit einzutreten. Das heißt, sicherzustellen, dass in der Goethe-Universität unterschiedliche wissenschaftliche Positionen eingenommen und nach den Spielregeln des akademischen Diskurses vertreten werden können. Versuche mancher Kreise, sich selbst zur Diskurspolizei zu ernennen, weisen wir mit größtem Nachdruck zurück.
Äußerungen wie Schröter raus seien inakzeptabel, so Wolf. Auch der allgemeine Studierendenausschuss der Goethe-Uni steht an der Seite der attackierten Hochschullehrerin. Fatma Keser, die Feminismusreferentin des AStA, sagt:
Die Kampagne versucht, Islamkritik und Rassismus gleichzusetzen. Das Thema Kopftuch scheint uns da einfach nur so als Vorwand. Hier wird einfach versucht, die Forschung von Susanne Schröter, die wichtig ist, zu Islam, zu deutschen Islamverbänden und islamistischen Vereinen zu kompromittieren.
Schirmherr der Konferenz über die Rolle des Kopftuchs im Islam ist der hessische Sozialminister Kai Klose von den Grünen. Eingeladen sind etwa die Publizistin Alice Schwarzer, die im Kopftuch ein Symbol der Unterdrückung sieht, und die Journalistin Kola Mariam Hübsch, die ihr Recht und das jeder Muslimin verteidigt, ein Kopftuch zu tragen. Es sollen also ganz unterschiedliche Positionen zu Wort kommen. Warum aber dann die Angriffe? Die, glaubt Susanne Schröter, folgen einer perfiden Logik.
Muslimfeindlichkeit halte ich tatsächlich für ein ernstes Problem. Aber dieser antimuslimische Rassismus, das ist sozusagen ein Instrument, das jegliche Kritik an bestimmten Haltungen und Praktiken vollkommen delegitimieren möchte, unter Rassismusverdacht stellen möchte. Von daher ist es nichts anderes als ein Zensurinstrument.
Schröter lässt sich nicht einschüchtern. Und sie will diejenigen, die sie aus der Anonymität des Netzes heraus aufs Korn nehmen, nicht wichtiger nehmen als unbedingt nötig.
Da muss man sich schon fragen, wes Geistes Kind diese Studierenden eigentlich sind, die der Meinung sind, wenn man anonym mal aus der Hüfte schießt, eine Rufmordkampagne lostritt auf einem sozialen Medium, dass das dann zur Entlassung von Professorinnen führt. Also solche Verhältnisse haben wir in Deutschland nicht und das ist ja auch gut so.
Die Kampagne, die im Netz inzwischen ein vorwiegend kritisches Echo findet, wird ihr Ziel verfehlen. Weder steht Schröters Arbeit im Forschungszentrum Globaler Islam in Frage, noch die Konferenz am 8. Mai. Die Universität hat mitgeteilt, ihr legen bislang keine Hinweise vor, dass die Sicherheit der Veranstaltung gefährdet sei.
Wegen einer Tagung über das muslimische Kopftuch sieht sich die Frankfurter Islamexpertin Susanne Schröter einer Kampagne in den sozialen Medien ausgesetzt. Wolfgang Hettfleisch mit den Hintergründen und den Reaktionen der Universität. Der Freiburger Erzbischof Stefan Burger ist auch zuständig für das katholische Hilfswerk Miserior. Jetzt hat er eine grundsätzliche Debatte über Geld und Gerechtigkeit gefordert. Und er hat von der Bundesregierung verlangt, mehr Geld für Entwicklungshilfe zur Verfügung zu stellen. Er kritisiert, das Militärische verdränge in der Politik zunehmend die Entwicklungshilfe. Vera Wolfkämpf berichtet.
Der Entwicklungshilfe fehle eine starke Lobby in der deutschen Politik, meint der Miserior-Bischof Stefan Burger. Er ist in der katholischen Bischofskonferenz für die Entwicklungszusammenarbeit verantwortlich. Erzbischof Burger missfällt, wie die Bundesregierung zuletzt über den Haushalt für das kommende Jahr debattiert hat. Mehr Militärausgaben und mögliche Einsparungen bei der Entwicklungshilfe seien der falsche Weg. Wer Waffen in Krisengebiete schicke, trage eine Mitschuld an Problemen in den jeweiligen Ländern, so der Miserior-Bischof. Konflikte und Kriege entstünden fast immer durch Ungleichheit und ungerechte Verteilung von Ressourcen. Deshalb sieht Burger in Entwicklungshilfe den vielleicht besten Beitrag zum weltweiten Frieden. Sie werde von westlichen Regierungen jedoch zunehmend vernachlässigt. Es gehe nicht um ein Almosen von Reichen an ärmere Länder, sondern um eine Verpflichtung aus Solidarität und Verantwortung heraus. Laut dem Koalitionsvertrag wollte die Bundesregierung Ausgaben für Entwicklungshilfe und Verteidigung aneinander koppeln. In den Haushaltseckpunkten für 2020 allerdings ist mehr Geld für Verteidigung vorgesehen, aber gleichbleibende Mittel für die Entwicklungshilfe. Der zuständige Bundesminister Gerd Müller von der CSU beklagt, es würden 860 Millionen Euro fehlen, um die Verpflichtungen in Krisen- und Flüchtlingsregionen einzuhalten.
Man hat es jetzt beim Brand von Notre-Dame in Paris gemerkt, die großen gotischen oder romanischen Kirchen sind einerseits touristische Hotspots, aber auch berührende Orte, die vielen Menschen etwas bedeuten. Aber an ihnen nagt unaufhörlich der Zahn der Zeit, auch ohne Großbrand. Jetzt soll ein Langzeitprojekt dafür sorgen, dass der Erhalt dieser architektonischen Monumente auch künftig garantiert ist, und zwar mit neuesten technischen Mitteln. In digitalen 2D-Plänen und 3D-Modellen wird jetzt beispielhaft die Lorenzkirche in Nürnberg genau erfasst und dokumentiert. Ein Pilotprojekt, das vom Bund mit 640.000 Euro unterstützt wird.
Sie gilt als eines der bedeutendsten Kirchenmonumente Deutschlands, die Nürnberger Lorenzkirche. Nicht nur wegen ihrer mittelalterlichen Architektur, sondern auch wegen der hochkarätigen Kunstschätze im Innern, etwa dem englischen Gruß von Veit Stoß, sind Wissenschaftler wie Besucher von dem Gotteshaus fasziniert. Die jetzt in Angriff genommene Digitalisierung des Gebäudes ist dabei nur ein Teil eines einzigartigen interdisziplinären Projektes, das von den Universitäten Bamberg und Passau durchgeführt wird. An leitender Stelle mit dabei der Bamberger Bauforscher Tobias Arera-Rüthenig.
Ziel ist es eben, Kulturgüter digital zu erfassen und im semantischen Netz, also dem Semantic Web, auch der Öffentlichkeit zugänglich zu machen. Und Ziel für uns in diesem Projekt, die Nürnberger Großkirchen, ist es eben, ein komplexes Bauwerk digital zu erfassen, und zwar all seine fachspezifischen Eigenheiten.
Planende Architekten, die für den laufenden Bauerhalt zuständig sind, oder Kunsthistoriker sollen von dem Projekt ebenso profitieren wie Touristen und nicht zuletzt die Nürnberger Bürgerschaft. Ist doch die Kirche für sie seit Jahrhunderten ein wichtiges kulturelles Identifikationsobjekt.
Es war jetzt nicht unser Ziel, eine komplette Neuvermessung zu machen, sondern es existieren bereits aus vielen Jahrzehnten Vermessungsergebnisse. Und unser Ziel ist es eher, die zusammenzuführen, also die überhaupt wieder nutzbar zu machen, miteinander in Beziehung zu setzen, damit eben nicht ständig neue Daten produziert werden, sondern dass wir Zugriff auf das, was wir alles schon haben, sozusagen verbessert wird durch Zusammenführung eben solcher Messergebnisse.
Am Computer demonstriert das Teammitglied Anna Nöbauer, was mit den seit 2016 erfassten Daten schon jetzt möglich ist.
Ich kann mit der Maus mich in dem 3D-Modell bewegen und kann da so nach innen fliegen. Und man kann dadurch, dass wir das Ganze modelliert und segmentiert haben, können wir zum Beispiel konstruktiv unterschiedliche Bauteile ausschalten und können beispielsweise uns nur die Mittelschiffpfeiler anzeigen lassen oder können uns anschauen, wie schauen denn ganz genau die Maßwerkfenster hier aus.
Von dem noch bis zum Jahr 2021 laufenden Projekt erwartet die Kunsthistorikerin Nathalie Josephine von Möllendorf viele neue Erkenntnisse.
Die Interdisziplinarität in unserem Projekt ist der ganz große Clou, würde ich mal sagen. Man befruchtet sich einfach in der Diskussion unheimlich und erweitert seine eigenen Kompetenzen, seine eigenen Sichtweiten.
Ab nächstem Jahr werden dann Bauforscher und Restaurierungswissenschaftler die Nürnberger Lorenzkirche in einer Feldkampagne vor Ort mit Messgeräten erneut unter die Lupe nehmen und die alten Daten anhand neuester digitaler Messergebnisse überprüfen. Modernste Technik und mittelalterliche Baukunst im Dialog.
Die Nürnberger Lorenzkirche wird derzeit mit digitaler Technik erfasst und dokumentiert. Ein einzigartiges Pilotprojekt, das uns Thomas Senne vorgestellt hat. Am kommenden Donnerstag, am 2. Mai, feiern Juden weltweit den israelischen nationalen Gedenktag Yom HaShoah. Ein Gedenktag für die von den Nazis ermordeten Kinder, Frauen und Männer. Zur Erinnerung an die Opfer werden weltweit Kerzen angezündet. Mehr als 200.000 Kerzen sind es jedes Jahr. In diesem Jahr beteiligt sich erstmals auch die jüdische Gemeinde in Frankfurt. Um 18 Uhr wird bei einer Gedenkstunde in der Westend-Synagoge eine Kerze angezündet. Sie können und sollen aber auch zu Hause angezündet werden. Die jüdische Gemeinde in Frankfurt hält Kerzen bereit. Außerdem sind Kärtchen erhältlich, auf denen der Name, das Geburts- und, soweit bekannt, auch das Todesdatum von ermordeten jüdischen Bürgern aus Frankfurt vermerkt sind.
HR Info. Himmel und Erde.
Himmel und Erde gibt es übrigens auch als Podcast zum Nachhören bei hrinforadio.de. Es ist ein bewegender Tag im Leben von vielen jungen Katholiken, der heutige Tag der Erstkommunion. Monatelang wurden die Jungkatholiken auf dieses Ereignis vorbereitet. Einmal in der Woche haben sie sich getroffen, um wichtige Fragen des Glaubens zu besprechen. Nun ist es soweit. Heute empfangen sie zum ersten Mal den Leib Christi. Die Aufregung ist natürlich groß, das hat meine Kollegin Steffi Mosler schnell gemerkt, denn sie hat in der Kirchengemeinde St. Bonifatius in Fulda bei der letzten Probe zugeschaut und eine Menge von den Kindern erfahren. Über deren Aufregung, die Freude, die Spannung und vor allem über den Glauben der Jungen und Mädchen.
Letzte Probe in der Kirche. Jetzt muss eigentlich alles sitzen. Alle kennen den Ablauf und jeder seinen Einsatz. Pfarrer Markus Agricola probt trotzdem nochmal den ganz großen Moment. Dann nämlich, wenn die Jungen und Mädchen mit ihm um den Altar stehen und den Leib Christi in den Händen halten.
Und danach würdet ihr dann ein Dankgebet sprechen, wenn ihr jetzt erstmal zu eurer Plätze geht. Okay, jetzt gehen wir genauso gesittet wieder zurück, wie wir gekommen sind.
Okay, das sitzt. Ist dieses erste Mal geschafft, sind sie vollmündige Mitglieder der Gemeinde. Junge Menschen mit einem festen Glauben, den sie in den letzten Monaten durch viele Gruppenstunden und Gottesdienste selber entfalten und entdecken konnten. Benedikt hat das gefallen und er sieht sich auch in Zukunft genau hier in der Kirche.
Und wir haben viel über Gott gelernt und Jesus. Doch dann würde ich noch in die Kirche gehen, als Schönes.
Und auch Sophia und Antonia haben schon feste Pläne für die Zeit nach der Erstkommunion.
Also es geht immer noch in die Kirche, weil es mir Spaß macht und weil ich das mag.
Ich mache als Messdiener weiter, weil meine Schwester da ist und mir macht das einfach nur Spaß.
Diese Zeit ist in mancher Hinsicht das erste Mal, denn auch das Sakrament der Beichte wird kurz vorher das erste Mal vollzogen. Pfarrer Agricola gibt auf humorvolle Art und Weise Tipps, wie man sich im Beichtstuhl verhält.
Kommen mal alle zu diesem Beichtstuhl. Aber ihr braucht nicht alle gleich reinzugehen. Ich zeige euch mal, wie der Beichtstuhl innen drin aussieht. So. Und jetzt würde ich sagen, gelobt sei Jesus Christus. Was würde der Noah sagen?
In Ewigkeit, Amen.
Genau. So, und jetzt kann der Noah loslegen.
Auch wenn die Abläufe klar sind, aufregend ist es natürlich. Allein die Frage der Geschenke, dann die Feier mit all den Freunden und Verwandten und nicht zuletzt das Outfit. Denn sowas wie an diesem Tag hat man vorher noch nie getragen. Auch Benedikt nicht.
Ja, ich habe einen richtigen Anzug an, mit Krawatte, allen drum und dran, richtige Lederschuhe noch und ich habe halt sehr erwachsenen Anzug an.
Erwachsen, so fühlt er sich schon ein bisschen und kann die Zeit kaum mehr abwarten. Bald ist es soweit, dann ist er mit den anderen Kindern in St. Bonifatius der Mittelpunkt und davor haben alle ganz schön viel Lampenfieber.
Zum ersten Mal bei der Kommunion dabei, das erleben heute am Weißen Sonntag viele katholische Kinder. Wie aufregend und besonders dieses erste Mal ist, das beschrieb uns die hr-Info-Reporterin Steffi Mosler. Fast alle Kinder, die katholisch getauft sind, sind auch bei der Erstkommunion dabei. Die Zahlen sind da seit Jahren stabil. Aber ebenso stabil ist dann eben der Trend nach unten. Bei der Firmung ein paar Jahre später sind es nur 7 von 10 katholischen Jugendlichen, die noch dabei sind. Und viele mehr kehren der Kirche dann den Rücken zu, wenn sie älter werden. Was tut eigentlich die katholische Kirche, damit aus dem ersten Mal nicht gleich das letzte Mal wird? Darüber hat meine Kollegin Petra Diebold mit dem katholischen Jugendpfarrer Werner Otto gesprochen. Er ist Leiter der Jugendkirche Jona in Frankfurt.
Herr Otto, wie bedeutsam ist es für die, dass sie eben das erste Mal die Kommunion bekommen, das erste Mal voll und ganz bei einer Messe dabei sein dürfen?
Das ist für die ein ganz tolles Erlebnis, was sie auch sehr bewusst wahrnehmen und wo sie sich viele Wochen und Monate darauf vorbereiten und auch wirklich darauf freuen, auch auf die erste Begegnung mit Jesus. Also die Kinder sagen das auch ganz bewusst, ja, dass sie sich auf dieses Fest des Glaubens sehr freuen, die erste Begegnung mit Jesus, über den sie viel gehört haben im Erstkommunionkurs, wo sie viel darüber nachgedacht haben und miteinander darüber gesprochen haben.
Herr Otto, nun ist es ja so, also Sie beschreiben das auch, wie fasziniert die Kinder sind, wie wichtig es ihnen ist, auch diese Begegnung mit Jesus, wie Sie es sagen, zu erleben. Aber irgendwann verändert sich das ja. Die Kirche hat ja mit Kirchenaustritten zu tun und auch die Jugendlichen strömen jetzt nicht mehr in Massen in Kirchen. Was passiert da zwischendrin? Warum geht diese Faszination des ersten Mal und diese Begeisterung für Kirche verloren?
Weil es für junge Menschen natürlich ganz viel zu entdecken gibt. Da entwickeln sich viele Freundschaften im Jugendalter und man wird langsam erwachsen und hat immer mehr Möglichkeiten. Und da ist die Kirche natürlich eine unter vielen Möglichkeiten und nicht an erster Stelle. Und nach meiner Erfahrung kommt es einfach darauf an, was die Kirche für Angebote den jungen Menschen macht, ob sie weiter in Berührung sind oder nicht.
Sie leiten ja die katholische Jugendkirche Jona. Was ist denn da anders? Was bieten Sie denn zum Beispiel an?
Was anders ist, das sieht man sofort, wenn man bei uns aufs Gelände kommt. Da ist auf der einen Seite die große majestätische Bonifatiuskirche und auf der anderen Seite ist ein knalloranges Gebäude. Das ist das Schülercafé Orca, das jeden Tag unter der Woche und auch manchmal abends geöffnet hat. Das ist ein offener Treffpunkt für Schülerinnen und Schüler der umliegenden Schulen, der von vielen Jugendlichen sehr gerne genutzt wird, wo sie sich was zu essen besorgen, wo sie sich mit ihren Freunden unterhalten. Und nicht wenige sagen, das ist sowas, das Orca, wie mein zweites Zuhause geworden. Und das kann man sich mehr wünschen, als dass junge Menschen sagen, dass sie bei der Kirche ein Zuhause haben.
Wie wichtig ist es den jungen Menschen, dass sie eben bei der Kirche das Zuhause haben, dass Orca bei der Kirche angesiedelt ist?
Sie wissen sehr genau, dass das eine kirchliche Einrichtung ist. Und dort kommen sie dann unter Umständen auch mit anderen Angeboten der Jugendkirche in Berührung, erfahren etwas über die Jugendfreizeiten, die Workshop-Angebote, die eigenen Jugendgottesdienste und können sich unter all dem das vielleicht auswählen, was sie interessiert.
Was die katholische Kirche tut oder tun sollte, damit junge Leute sich auch nach dem Tag der Erstkommunion in ihr beheimaten können, darüber sprach Petra Diebold mit Werner Otto. Er ist Jugendpfarrer und Leiter der Jugendkirche Jona in Frankfurt. Das erste Mal, der Reiz des Neuen, das ist unser Sonntagsthema heute. Das erste Mal wählen, das dürfen viele junge Hessen am 26. Mai bei der Europawahl. Und so eine Wahl ist ja gar nicht so einfach. Kandidatinnen und Kandidaten aus 40 Parteien treten an. Und in Zeiten von Brexit, Klimaprotesten und Flüchtlingsdebatten stehen durchaus brisante Themen an. Überhaupt steht für Europa viel auf dem Spiel. Ein besonderes erstes Mal also?
Vincent aus Rottgau im Kreis Offenbach weiß zwar noch nicht, welche Partei er wählen will, aber dass er bei der Europawahl seine Stimme abgeben wird, ist für ihn klar.
Es ist das erste Mal, dass ich wählen darf. Die Chance will ich natürlich auch nutzen. Und zudem sieht man ja auch momentan die politische Entwicklung. Wir haben den Brexit, wir haben viele eher rechtspopulistisch orientierte Parteien, die in den Vordergrund stoßen. Auch jetzt nicht nur in Deutschland, sondern in anderen Ländern. Und deswegen will man halt auch seine Stimme nutzen, um dagegen entgegenzuwirken.
Vincent ist 20, studiert Wirtschaftswissenschaften Dresden und durfte schon letzten Herbst bei der Kommunalwahl sein Kreuz machen.
Dass man so dazugehört, klar, es ist ein cooles Gefühl. Jetzt halt für Europa das erste Mal ist noch ein bisschen wichtiger, würde ich mal sagen, als zum Beispiel so eine Landtagswahl hier. Weil man dadurch ja auch die internationalen Beziehungen so ein bisschen beeinflussen kann.
Auch Julia aus Niedernhausen im Taunus ist es ziemlich wichtig, mit ihrer Stimme ein Zeichen für Europa zu setzen.
Gegen diesen Auseinanderbruch der Gesellschaft bzw. einer gesamten Gemeinschaft auf einem Kontinent.
Julia ist 18 und unterstützt die Idee von Europa. Aber sie hat auch Zweifel, ob das Europäische Parlament tatsächlich Einfluss auf wichtige Entscheidungen hat.
Also so ganz blickt man nicht durch. Ich glaube schon, dass das Europäische Parlament versucht, die wichtigsten Themen abzuhandeln. Aber ich glaube, es gibt einfach viel zu viele Länder im Europäischen Parlament, die sich querstellen dann jeweils.
Die Studentin setzt sich bei Demonstrationen für den Klimaschutz ein und hat gegen die Reform beim Urheberrecht auf Internetseiten protestiert. Doch sie hat das Gefühl, dass die Botschaften junger Menschen nicht besonders ernst genommen werden. Sie ist enttäuscht von der Politik.
Eigentlich total desillusioniert, weil man ja irgendwie nicht so viel wiederbekommt von dem, was man eigentlich fordert. Und weil viel zu viel Politik für alte Menschen gemacht wird, weil das die Stammwähler sind sozusagen.
Doch genau deshalb ist es für sie so wichtig, bei der Europawahl abzustimmen.
Also man wird einfach nicht ernst genommen und das muss sich einfach ändern. Und vielleicht wird sich das ändern, wenn mehr Leute wählen gehen.
Auch Vincent wünscht sich, dass möglichst viele Europäer abstimmen werden. Vor allem junge Leute sollten unbedingt mitmischen, findet er.
Wir haben noch ein paar mehr Jahre hier, sag ich mal, als die ältere Generation. Wir wollen ja auch unsere Zukunft in irgendeine Richtung lenken. Und warum sollten wir damit erst mit Mitte 40 oder so anfangen, wenn wir es auch jetzt schon machen können?
Das erste Mal, der besondere Reiz des Neuen, ist unser Thema heute. HR-Inforeporterin Marie-Kathrin Fromm hat mit Erstwählern darüber gesprochen, was die Stimmabgabe bei der kommenden Europawahl für sie bedeutet. Fast alles, was wir zum ersten Mal machen, ist besonders und aufregend. Erinnern Sie sich noch an den ersten Kuss, vielleicht den ersten Tag im neuen Job, das erste eigene Auto. Irgendwann wird ja aus dem aufregenden Neuen vielleicht auch Routine, das verleiht uns Sicherheit. Und trotzdem ist es gut, immer wieder mal was Neues zu wagen, wieder mal etwas zum ersten Mal zu tun. Über Neuaufbrüche im Leben hat Petra Diebold mit dem Psychotherapeuten Werner Gross aus Offenbach gesprochen.
Dieses erste Mal, ich glaube, wir erinnern uns an ganz viele erste Male im Lauf eines Lebens. Worin liegt denn dieser Reiz dieses ersten Mal? Warum ist es so besonders?
Naja, jedem Anfang wohnt ein Zauber inne, könnte man sagen. Es ist ja dieser vielfach zitierte Spruch von Hesse, nämlich, weil wir etwas noch nicht kennen. Weil wir, wenn wir neugierig sind, wenn wir das Gefühl haben, das erweitert unseren Blickwinkel, das erweitert auch letzten Endes unsere Sichtweise und das, was wir machen und tun können, das hat natürlich einen hohen Reiz.
Vieles ist so in der Kindheit oder Jugend angesiedelt, diese ersten Male, über die wir schon gesprochen haben. Gibt es denn auch im Alter erste Male?
Hoffentlich. Also ich gebe manchmal den Leuten so eine Aufgabe mit, gerade Leute, die so immer wieder die gleiche Strecke fahren, zum Beispiel zwischen der Wohnung und dem Arbeitsplatz, sage ich, gucken Sie doch mal, wenn diese Strecke, die Sie schon 100 oder 1000 Mal gefahren sind, gucken Sie, dass Sie jedes Mal etwas Neues entdecken. Weil etwas Neues entdecken heißt im Grunde, es ist schon immer da, aber ich habe es nur noch nicht gesehen. Und ich denke, damit schaffe ich mir im Grunde etwas Neues. Ich schaffe mir eine Erweiterung meines Blickwinkels und letzten Endes auch die Gefühle, die da dran hängen.
Also auch in der Routine kann das erste Mal sein, ja? Also wenn Sie sagen, man kann einfach mal was anderes anschauen nur.
Genau, also man kann die gleiche Sache immer unter einem anderen Blickwinkel angucken. Das finde ich eigentlich einen zentralen Punkt. Im Zen-Buddhismus gibt es einen Begriff, das heißt der Anfängergeist. Das bedeutet, dass ich in eine Situation reingehe, so als hätte ich das noch nie gesehen. Als wäre es zum allerersten Mal, ohne ein Konzept, ohne Schubladen, in denen ich Situationen sofort abspeichere und ablege. Anstatt zu sagen, okay, was davon ist denn wirklich etwas, was ganz neu ist? Und dann erlebt man das, was man in Anführungszeichen auch ein Wunder, wie ein Wunder, nämlich weil ich die alte Geschichte eigentlich ganz neu wahrnehme und sehe.
Sie als Psychotherapeut, was raten Sie Ihren Klientinnen und Klienten? Wie viel Veränderung, wie viel Neues oder auch wie viel erste Male braucht unser persönliches Leben?
Also ich denke, es braucht eine gute Mischung aus Routine und Wohlbewährtem und Neuem. Also nur Routine wird langweilig und da gibt es ja inzwischen auch ein Krankheitsbild, das nennt man Bore-out, also die Angst vor der Langeweile. Zu viel Neues kann genauso problematisch sein. Also die jungen Leute sagen ja no risk, no fun, also kein Risiko, kein Spaß. Und ich denke, es braucht genau diese Mischung, das hinzubekommen. Also man muss sich das Leben ein Stückchen interessant halten, indem man immer wieder sich an was Neues wagt, an einen neuen Blickwinkel, an etwas, was ich ganz neu ausprobiere. Aber es muss auch nicht immer nur alles ganz neu sein.
Neuaufbrüche wagen und immer wieder mal Dinge zum ersten Mal tun, ohne den Wert der Routine zu vernachlässigen. Dafür plädiert der Offenbacher Psychotherapeut, Unternehmensberater und Coach Werner Gross. Das erste Mal, der Reiz des Neuen, das war unser Himmel und Erde Sonntagsthema heute. Alle Beiträge und Gespräche können Sie nachhören. Sie finden den Himmel und Erde Podcast bei uns im Netz bei hrinforadio.de oder bei iTunes. Mein Name ist Lothar Bauer-Ochse. Tschüss, genießen Sie den Sonntag.